HR Info. Wissenswert.
Mit Regina Öhler. Wir wollen Sie entführen in der nächsten halben Stunde. In die warme Jahreszeit, an die Nordsee. Allerdings mit einem hochaktuellen, brisanten Thema. Das Meer und der Klimawandel. Meere und Ozeane. Entdecken, nutzen, schützen. Das war das Motto des Wissenschaftsjahres 2016 und das wird auch das Motto des Wissenschaftsjahres 2017 sein, das das Bundesforschungsministerium zusammen mit vielen anderen Partnern veranstaltet. Für die Meere hat der Klimawandel dramatische Folgen. An der deutschen Nordseeküste könnte der Meeresspiegel im schlimmsten Fall bis zum Ende dieses Jahrhunderts um bis zu 80 Zentimeter steigen. Für das Wattenmeer würde das Aus bedeuten. Die Naturlandschaft Wattenmeer mit ihrem unglaublichen Artenreichtum droht regelrecht zu ertrinken. Was also tun? Das wollte Martina Keller wissen und hat sich für uns auf Wattwanderung begeben.
So, der Wattwurm sitzt ein bisschen tiefer. Da haben wir eben schon einen ganz unten gesehen. Ich hoffe, der ist da noch zu erwischen.
Im Wattenmeer vor dem nordfriesischen Hafenstädtchen Dagebüll sticht Dr. Walter Petersen-Andresen seinen Spaten in den Schlick.
Da ist er. Also wie gesagt, normale Würmer werden ungefähr 20 cm. Sehr große Würmer können auch 40 cm werden. Also wer möchte, hier ist noch ein weiterer Wattwurm. Wer möchte, darf ihn auch essen.
Eine Gruppe Urlauber hat sich dem Biologen für eine mehrstündige Tour anvertraut. Ziel ist die Hallig Oland.
Also die Würmer müssen gut schmecken, denn Millionen von Vögeln können sich nicht irren. Also insofern kann man davon ausgehen, dass sie gut schmecken.
Der Weg zur Hallig führt über Meeresgrund, kilometerweit. Zwischen Den Helder in den Niederlanden und Esbjerg in Dänemark breitet sich das größte zusammenhängende Wattgebiet der Erde aus. Doch die Zukunft der Naturlandschaft ist ungewiss.
Der durch den Klimawandel beschleunigte Meeresspiegelanstieg bedroht eigentlich das ganze Wattmeer in seiner Substanz.
Dr. Hans-Ulrich Rösner ist Projektleiter der Umweltorganisation Worldwide Fund for Nature, kurz WWF, in Husum.
Wenn der Meeresspiegel steigt im Wattmeer, dann brechen die Salzwiesen ab, dann geraten letztlich auch Inseln und Halligen, Dünenlandschaften in Gefahr, auch zu verschwinden und geraten unter immer größeren Druck. Und das bedeutet, dass das Wattenmeer, was ja aus bei jeder Ebbe trockenfallenden Wattflächen besteht, dass das dauerhaft überflutet werden könnte, dass diese Wattflächen nicht mehr trockenfallen und dann ist es kein Wattenmeer mehr.
Ein weiter Blick, viel Himmel, kaum Konturen. Das ist die nordfriesische Küste in Schleswig-Holstein. Hinterm Deich, im Schwemmland der Marsch, dehnen sich gelbe Weizen- und Rapsfelder. Vorm Deich blühen Salzwiesen, die nur gelegentlich überspült werden. Die Watten selbst sind wegen des ständigen Wechsels von Ebbe und Flut ein extremer Lebensraum, auf den manch tierischer Bewohner aber bestens eingestellt ist.
Er lebt von dem, was an organischen Materialien im Wattboden drin ist. Das sind in erster Linie einzellige Kieselalgen und alles, was an abgestorbenen Pflanzen und Tierresten im Boden vorhanden ist. Er reinigt den Wattboden. Und alle Dreiviertelstunde ist er vollgefressen. Was macht er dann?
Wattführer Petersen-Andresen arbeitet hauptberuflich in der Naturschutzverwaltung.
Dann geht er erstmal vor die Haustür, das ist ein sauberes Ziel. Geht rückwärts hoch und setzt seinen Haufen ab. Und das sind diese Sandwürstchen auf der Wattoberfläche, diese Sandspaghettis. Das sind die Kothaufen des Wattwurmes. Und wenn er jetzt rückwärts hochkommt, dann wird es für ihn gefährlich. Da warten die Vögel drauf.
Der Wattwurm ist darauf vorbereitet. Pickt ein Vogel nach ihm, stemmt er erst seine Borsten in den Boden und stößt dann ein Stück von seinem Hinterteil ab.
Der Vogel kriegt ein bisschen was zu fressen, ist zufrieden, der Wurm kriegt in den Boden zurück. Also er hat als Jungtier 100 Segmente und immer die letzten drei, die werden abgestoßen. Sodass er also praktisch ungefähr 30 Mal vom Vogel hinten angefressen werden kann. Und es sind praktisch im Endeffekt nachwachsendes Futter für die Vögel hier im Wattenmeer.
Es ist ja ein riesiger gesellschaftlicher Wertewandel, der von einer Sichtweise des Wattenmeeres als ein Haufen Schlick, der für nichts gut ist und wo Sturmfluten herkommen und Bedrohungen herkommen, dazu führte, dass man das erst als Nationalpark geschützt hat, dass man gesehen hat, welche Unmengen von Vögeln dort leben, bis dahin, dass es von der UNESCO als Weltnaturerbe anerkannt wurde. Das ist schon ein großer gesellschaftlicher Wertewandel.
Hans-Ulrich Rösner kennt noch die Zeiten, als Fachautoren das Watt eine graue, unwirtliche Einöde nannten. Wattflächen zu opfern galt damals als akzeptabel, um die Küste zu schützen.
Tatsächlich ist die Geschichte des Wattenmeerschutzes aber eigentlich eine auch durchaus des Streites, des Konfliktes mit dem Küstenschutz. Denn vor 35, 40 Jahren ist der Wattenmeerschutz dadurch gewachsen, dass damals die Küstenschützer riesige Gebiete des Wattenmeeres eingedeicht haben, Land gewinnen wollten, Deiche nach vorne verlegen wollten, aber dabei eben auch das Wattenmeer zerstört haben. Und aus dieser Situation heraus ist damals eigentlich erst das gesellschaftliche Bewusstsein über den Wert des Wattenmeeres gewachsen.
Heute sind die Gegner von einst Verbündete. 2012 berief die Landesregierung Schleswig-Holstein eine Projektgruppe ein, um das Wattenmeer zu retten. Vertreter aus Küsten- und Naturschutzbehörden, Umweltverbänden sowie der Inseln und Halligen diskutierten 3 Jahre lang. Dann präsentierte die Gruppe die sogenannte Wattenmeerstrategie 2100, die das Kabinett im September 2015 beschloss.
Ja, ich habe hier eben eine Strandkrabbe aufgesammelt. Die Strandkrabben sind ja die häufigsten Krebse.
Den Urlaubern auf dem Weg nach Åland ist inzwischen klar, das Wattenmeer ist keine Einöde, sondern eine Wundertüte der Artenvielfalt. Eben hält Petersen Andresen ein Exemplar von Carcinus maenas hoch. Grünlicher Panzer, mehrgliedriger Schwanz, verzweigte Beine.
Das Weibchen betreibt Brutpflege. Mit dem Schwanz geschützt werden die Eier so lange rumgetragen, bis die Jungen geschlüpft sind. Das heißt, sie haben im Winterhalbjahr von November bis März oder irgendwie so in der Zeit, je nach Wetter, haben sie ein Eipaket von bis zu 200.000 Eiern unter dem Schwanz. Und sie haben darunter 4 Paar Beine, um die Eier festhalten zu können.
Strandkrabben ernähren sich von tierischer Nahrung. In ihren Mägen landen jährlich rund 10% der Biomasse im Watt. Der enorme Appetit der Tiere fordert gewisse Anpassungsleistungen von ihnen. Petersen Andresen sammelt etwas Weißliches vom Wattboden auf. Früher steckte mal eine Strandkrabbe darin.
Wenn die Strandkrabbe viel zu fressen hat, wächst sie natürlich. Der Panzer kann nicht wachsen. Also bildet sie unter dem alten Panzer eine neue Haut und neue Kiemen. Der Krebs wirft seine gesamte Haut ab. Wenn er also eine neue Haut darunter hat, geht hinten die Klappe auf und er steigt rückwärts aus dem alten Panzer raus. Und wenn er raus ist aus dem alten Panzer, pumpt er sich zuerst voll Wasser. Die neue Haut dehnt sich. Er wächst in 5 Minuten um 20%. Das schafft kein Mensch. Dann braucht er aber 4-5 Tage, bis er wieder einen festen, harten Panzer hat. Und in der Zeit muss er sich gut verstecken, weil er dann von allen Tieren gefressen wird.
Eine faszinierende Welt, dieses Wattenmeer. Doch was passiert mit Strandkrabbe und Co., wenn mit dem Klimawandel der Meeresspiegel steigt, das Wasser sich erwärmt und der Tidenhub wächst, der Unterschied zwischen Niedrig- und Hochwasserpegel?
Also wenn eines sicher ist, dann, dass sich das Wattenmeer im Zuge des Klimawandels verändern wird.
Dr. Johannes Oehlerich ist Chef des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz in Schleswig-Holstein. Er leitete auch die Projektgruppe für die Wattenmeerstrategie 2100.
Ich möchte mal ein plakatives Beispiel beschreiben. Würde der Meeresspiegel um etwa 1 Meter ansteigen, dann würde das Wattenmeer ertrinken.
Oehlerich ist Ingenieur, ein Mann der Fakten, neigt nicht zur Übertreibung. Doch selbst er hält es für möglich, dass das Schlimmere von 2 Szenarien Wirklichkeit wird, die seine Projektgruppe nach Daten des Weltklimarats ermittelte.
Es könnte passieren, dass wir bei diesem gesteigerten Szenario es dann mit einem Rückgang der Fläche des Wattenmeeres von etwa 75% zu tun haben. Das heißt, es blieben dann nur noch in 100 Jahren etwa 25% des Wattenmeeres tatsächlich übrig.
Statt des Weltnaturerbes Wattenmeer bliebe eine Lagunenlandschaft wie zum Beispiel vor Venedig. Das hätte gravierende Folgen für das gesamte Ökosystem. Zum Beispiel fänden Millionen von Zugvögeln nicht mehr genügend Nahrung für ihre Flüge von der Arktis an die afrikanischen Küsten. Noch gleicht der natürliche Sedimenteintrag ins Wattenmeer den Anstieg des Meeresspiegels halbwegs aus. Auf Dauer wird das aber nicht reichen, selbst wenn sich das Klima weniger stark ändert als befürchtet.
Wenn wir uns das Jahr 2050 vor Augen führen, das gemäßigte Szenario zugrunde legen, dann müssen wir damit rechnen, dass wir möglicherweise mit einem Sedimentdefizit von über 100 Millionen Kubikmetern zu tun haben.
Hier setzt die Wattenmeerstrategie 2100 an. Spätestens ab der Mitte des Jahrhunderts sollen jedes Jahr riesige Mengen Sand aus der vorgelagerten Nordsee ins Watt gespült werden, um den Sedimentverlust auszugleichen und das Watt gewissermaßen mit dem Meeresspiegel mitwachsen zu lassen. So will man Natur und Küste zugleich schützen. Denn ein intaktes Wattenmeer nimmt bei Sturmflut den Wellen viel von ihrer Energie, bevor sie auf die Deiche prallen.
Pipeline, Pipeline, you don't know.
Yes, here's the pipe, good morning.
Morning, Pipeline, 5 minutes, are you ready? 1615 cubic.
1615 cubic, it's okay, you can start if you're ready.
Thank you.
Die Insel Sylt hat mehr als 40 Jahre Erfahrung mit künstlicher Sedimentaufspülung. Gerade ist ein sogenannter Hopperbagger in Position gefahren. Der Schiffsbauch gefüllt mit Sand aus den Tiefen der Nordsee. Entnommen 8 Kilometer westlich vom Hauptort Westerland. In Sichtweite der Küste hat die Besatzung eine Boje angesteuert, die das bewegliche Ende einer Spülleitung markiert. Es wird vom Meeresgrund hochgezogen und vorne am Schiffsrumpf mit einem Stutzen verbunden.
Wir spülen ja von Mitte April bis Mitte Oktober und in dem Zeitraum wird fast nur gespült, je nachdem wie viele Mengen wir haben, wie das Wetter ist.
Wolfgang Siegfried vom Landesamt für Küstenschutz.
Wenn wir spülen, dann spülen wir Tag und Nacht, 7 Tage die Woche. Und wir kommen auf ungefähr 4 bis 6 Ladungen pro 24 Stunden. Je nachdem wie groß das Schiff ist, wir haben verschiedene große Schiffe, aber 4 bis 6 Ladungen bringen sie am Tag.
Die an das Schiff angekoppelte Spülleitung mündet am Strand in mächtige Stahlrohre, die parallel zur Wasserkante bis zum Spülfeld führen. Ein Wall aus Sand schirmt es ab. Lebensgefahr, Betreten verboten, warnen Schilder neben anbadende Urlauber. Auf ein Zeichen der Kollegen an Land setzt die Schiffsbesatzung eine Pumpe in Gang. Wenig später schießt ein hellbraunes Wassersandgemisch aus dem Rohr. Noch während der Schwall aus dem Rohr sich auf den Strand ergießt, beginnt eine Planierraupe, den Sand in der gewünschten Höhe zu verteilen. So geschieht das an 9 Orten auf Sylt. Kaum irgendwo schlagen die Nordseewellen mit solcher Gewalt an die Küste wie hier. 1 Million Kubikmeter Sand gehen der Insel jedes Jahr verloren und werden jedes Jahr wieder neu künstlich auf die Strände gespült. Kosten rund 7,2 Millionen Euro im Jahr 2016. Aber Sylt bringt ja ein Vielfaches davon an Steuergeldern ein.
Dass seit vielen Jahren dieser Sand dort aufgespült wird, das liegt natürlich nicht hauptsächlich daran, dass man das Wattenmeer retten will. Das liegt daran, dass man dort Hotels und Häuser retten will und Restaurants und all das, was Sylt berühmt und reich macht.
WWF-Mann Rösner.
Aber die Nebenwirkung von all dem ist, dass dieser Sand auch dem Wattenmeer zugutekommt. Der Sand, der dort jedes Jahr abbricht, der geht im Grunde nach Norden und nach Süden in die großen Tideströme. Und wir wissen es noch nicht sicher, aber wir müssen davon ausgehen, dass dieser Sand hilft, dass die Tidebecken mit in die Höhe wachsen können.
Auch wenn es nicht beabsichtigt war. Das Beispiel Sylt zeigt, dass Sedimentaufspülung dem Wattenmeer tatsächlich nützen kann. Der auf die Strände gespülte Sand wird am Ende vermutlich um die Insel herum ins Watt transportiert und schützt es vor dem Untergang. Nur um welchen Preis?
Ob man da so einen großen technischen Aufwand wirklich treiben soll. Ja, das Wattenmeer ist weltweit einmalig, ist selbstverständlich, aber das passt eigentlich nicht zu dem Ziel, Natur Natur sein zu lassen hier im Wattenmeer. Und deshalb bin ich nicht begeistert oder ich habe da einfach Vorbehalte da.
Der Biologe Walter Petersen-Andresen.
Natur Natur sein lassen bleibt der oberste Grundsatz des Wattenmeerschutzes. Und die Wattenmeerstaaten haben sich sehr so gemeinsam ein Leitprinzip gegeben, schon 1991, dass sie sagen, ungestörte Entwicklung der Natur hat Vorrang. Wir wollen so wenig wie möglich Management-Eingriffe dort in dieses europaweit mit intakteste Natursystem hinein haben. Wenn wir als WWF hier mit über Maßnahmen nachdenken, die auf den ersten Blick alles andere sind als Natur Natur sein lassen, dann ist der einzige Grund dafür der, dass der durch den Klimawandel beschleunigte Meeresspiegelanstieg ja auch ein künstlicher Eingriff des Menschen ist, den wir letztendlich nur reparieren können.
Das immerhin soll so schonend wie möglich passieren. Das heißt zum Beispiel, Sand nur an ausgewählten Stellen in der Nordsee zu entnehmen, um den Meeresboden so wenig wie möglich zu verletzen. Vielleicht kann man auch künftig das Sediment mit geringerem Aufwand als derzeit auf Sylt dorthin bringen, wo es nützlich ist.
Wenn es gelingen kann, die natürliche Sedimentzufuhr ins Wattenmeer besser zu verstehen und vielleicht mit nur kleinen Eingriffen zu fördern, dann ist das natürlich viel besser, als wenn man anfangen muss, mit Baggerschiffen riesige Mengen Sediment ins Wattenmeer zu packen. Und es gibt ja natürliche Verlagerungen von Sand, natürliche Strömungen, die unglaublich viel Sand auch bewegen. Und es müssen Untersuchungen dem vorweggehen, die klarstellen, wie wir diese Prozesse so gut wie möglich nutzen können, um das Wattenmeer zu retten. Und das spart letztlich natürlich auch Geld.
Die Wattwanderer bekommen unterdessen Naturgewalt zu spüren. Ablaufendes Wasser in einem Priel zerrt an den Beinen. Der Priel ist einer der vielen kleinen und großen Ströme, die das Wattenmeer durchziehen. Er markiert die halbe Wegstrecke nach Oland. Im grauen, weiten Watt heben sich jetzt mehrere Hügel deutlich ab.
Also Oland und Langenäs so ein bisschen hier geradeaus und rechts. Links von Oland sehen wir zwei Warften, etwas kleiner.
Die Halligbewohner bauen ihre Häuser auf künstlich aufgeworfenen Erdhügeln. Denn Halligen werden regelmäßig überflutet.
Oland und Langenäs haben im Durchschnitt 20 Landunter pro Jahr. Landunter heißt, die gesamten Landflächen stehen unter Wasser, nur die Warften gucken raus. Bei jedem Landunter werden Sedimente auf der Halligoberfläche abgelagert. Und Schicht um Schicht mit jedem Landunter wächst die Hallig nach oben.
Bislang waren die Halligen in der Lage, den Anstieg des Meeresspiegels auszugleichen, weil sich mit jeder Überflutung auch Sedimente ablagern. Doch auf Dauer wird das nicht reichen, um den immer häufigeren Fluten standzuhalten. Das prognostizieren beide Szenarien der Wattenmeerstrategie 2100. Der Küstenschutz will deshalb nach und nach die Warften auf den Halligen erhöhen. Auch das Festland rüstet nach. Die Küstenschützer verlassen sich nicht allein auf die Zukunftspläne für ein mitwachsendes Wattenmeer.
Wir bauen heute Deiche so, dass wir die seeseitige Neigung mit 1:10 sehr gleichmäßig und flach nach außen ziehen, dass wir das seeseitige Deckwerk um 1 Meter höher legen, dass wir die Deichkrone von 2,5 auf 5 Meter verbreitern.
Behördenleiter Johannes Oehlerich.
Und dies ist die Basis. Das ist der Deich, der dann eine Kappe aufnehmen kann, um möglichen stärkeren Meeresspiegelanstieg, als wir ihn heute schon einpreisen, nämlich 50 Zentimeter pro Jahrhundert, dann noch gerecht werden zu können.
Deiche sind eigentlich immer nur eine Zwischenlösung, vor allem an einer Küste, wo das Land sinkt und das Meer steigt. Das kann ich ja nicht auf unbegrenzte Zeit mit einer Trennmauer, also mit solchen Deichen, aufhalten.
Der Biologe und Küstenökologe Professor Carsten Reise, Jahrgang 1946. Obwohl emeritiert, ist er noch in der Wattenmeerstation Sylt des Alfred-Wegener-Instituts tätig. Reise ist ein Vordenker. Sein Zeithorizont reicht über das Jahr 2100 hinaus.
Wenn wir wissen, dass der Meeresspiegel angestoßen durch die globale Erwärmung über die nächsten Jahrhunderte weiterhin ansteigen wird, dann rechne ich eben nicht mehr mit einem fixen Limit. Bei 1 Meter Anstieg hört es auf. Nein, es geht eben danach weiter. Und wenn man dies ins Auge fasst, dann denkt man eben, die Küste gleich ganz von den Marschen über die Deiche weg zu den Salzwiesen und den Watten bis dann raus in den Offshore-Bereich der Nordsee. Und diese Strategie Wattenmeer 2100 ist völlig in der richtige Richtung, aber es ist im Grunde genommen noch nicht in das Ganze eingebettet. Dieser Schritt, der muss dann danach noch kommen.
Die Wattenmeerstrategie 2100 endet am Deich. Das Binnenland war für die Experten kein Thema.
Letztlich ist das eine politisch-pragmatische Lösung. Die Politik in Schleswig-Holstein, das gilt glaube ich für alle anderen Wattenmeerländer auch, hat sich nicht zugetraut, schon heute eine gesellschaftliche Diskussion zu führen, wie man vielleicht mit Marschgebieten anders umgehen muss unter den Vorzeichen des Klimawandels, als man es heute tut. Klar, wir werden auch höhere Deiche brauchen, aber wir werden auch mehr mit Wasser umgehen müssen in der Landschaft.
Schon seit 900 Jahren versuchen die Küstenbewohner, ihren Lebensraum durch Deiche zu schützen. Das Meer, das das Land sonst überflutet hätte, blieb dadurch ausgesperrt. Sedimente konnten sich nicht mehr ablagern. Zudem zogen die Menschen Entwässerungsgräben durch die regenreiche Marsch. Die Folge von beidem? Der Meeresspiegel stieg, das Land sank.
Den Rekord hat bei uns die Wilster Marsch mit 3,5 Meter unter einem mittleren Meeresniveau. Also das ist schon ganz schön deftig, wenn man bedenkt, dass der Tidenhub da 3 Meter in dem Bereich ist. Also dann wäre es 5 Meter unter einem normalen Hochwasser und 9 Meter unter Sturmfluthochwasser in der Wilster Marsch. Naja, da fühlt man sich dann vielleicht schon etwas unwohl bei solcher Perspektive.
Von Katastrophenszenarien hält Carsten Reise, der Küstenökologe, dennoch nichts. Anders als ein Vulkanausbruch oder ein Meteoriteneinschlag sei der Meeresspiegelanstieg berechenbar. Es bleibe Zeit zur Anpassung.
Langfristig hat man wohl keine andere Wahl, als sich neu mit dem Meer auseinanderzusetzen, anders als wir das in der Vergangenheit taten. Da war es ein Abschotten und in der Marsch lebt man in gewisser Weise mit dem Rücken zum Meer. Es soll möglichst weit weg sein, damit ich in Ruhe und Frieden meine konventionelle Landwirtschaft hier betreiben kann. Aber das geht ja nicht, wenn das Meer immer höher steigt. Dann muss das Land auch irgendwie den Anschluss bekommen, damit Land und Meer wieder auf Augenhöhe sind. Und dann müssen wir uns Wirtschaftsformen überlegen, die eben mit mehr Wasser dann auch umgehen können.
Reise hat sich von Exkursionen an Küsten in aller Welt inspirieren lassen. Er schwärmt von Aquakulturen Binnendeichs, von schwimmenden Gärten und Gewächshäusern. Künftige Aquatouristen sieht er bereits im Boot zum Supermarkt paddeln. Nur den nordfriesischen Bauern, den muss er noch überzeugen.
Ich bin ja hier an der Küste zur Schule gegangen und mir hat man das noch so beigebracht, dass es die niederträchtige Nordsee ist, die unser Land geraubt hat. Und wir haben eigentlich den Auftrag, das früheren Generationen geraubte Land wieder zurückzuerobern von der Nordsee, um dann auch unseren kommenden Generationen dann möglichst viel Land zu hinterlassen. Also da ist so eine richtige Kampfrhetorik drin gewesen, wie man sich als Friese gegen die feindliche Nordsee behaupten muss.
Sein Professorengehalt solle man besser in Küstenschutz investieren, kriegt Reise bei Diskussionen schon mal zu hören. Das findet er in Ordnung.
Ich provoziere ja auch, wenn ich sage, dass große Teile der Marsch unter Wasser gesetzt werden müssen, damit wir wieder mitwachsen können. Aus der Wissenschaft können Vorschläge kommen, aber was dann nachher daraus gemacht wird, das ist selbstverständlich Sache der Bewohner der Küste.
Hast du das mitgekriegt, Nicole? Viermal Bockwurst Kartoffeln, einmal nur Kartoffeln.
Die Wattwanderer sind am Ziel, auf Hallig-Oland. 1 Kilometer lang, 1,5 breit, 15 Häuser, 14 Menschen. Eine Schule, aber im Moment keine Kinder. Der Weg führt gleich in die Gastwirtschaft Kick-In. Schau rein.
Wie soll ein Pharisäer und Schultabelle? Nee, Quatsch, Pharisäer und Kakao. Kakao, ohne Dings. Sie bringen mich jetzt hier total aus dem Kurs, 7,10 €.
Manchmal steigt die Flut auf der Hallig so hoch, dass Wasser in den Wohnzimmern der Bewohner steht. Aber die Häuser auf der Warft sind auf den Ernstfall bestens eingerichtet.
Hier über uns ist der Schutzraum. Und der Schutzraum ist ein Raum im ersten Stockwerk, der auf 4 Stahlbetonpfeiler ruht, die tief im Warfboden verankert sind. Und wenn jetzt alle Häuser bei einer ganz extremen Sturmflut zerstört werden, ist dieser Schutzraum die letzte Sicherheit für die Halligbewohner. Also im Prinzip die Lebensversicherung für die Einwohner hier.
Halligbewohner fürchten sich nicht vor dem Meer. Sie leben mit ihm. Auch die Urlauber empfinden ein durchaus angenehmes Prickeln, wenn sie sich vorstellen, hier mal ein paar Tage zu verbringen und dann wäre Land unter. Ringsherum nichts als Nordsee, mittendrin eine Handvoll Häuser auf ihrer Warft. Da klingt Carsten Reises Utopie für die Marsch gar nicht mehr so utopisch.
Wenn wir heute überlegen, was ist denn eigentlich so Besonderes an dieser Küste? Jetzt sind es die Inseln mit ihren Sandstränden. Aber wenn wir eine Marsch hätten, die zeitweise unter Wasser ist. Was für ein Erlebnis für all die Gäste, die an diese Küste kommen. Alles ist möglich, wir müssen drüber reden. Nur einfach den Kopf in den Sand stecken oder ins Wasser stecken, das geht eben nicht.
Das ist doch auch ein gutes Motto fürs neue Jahr. Sie hörten ein Feature von Martina Keller. Das Wattenmeer im Klimawandel. Wenn Sie Lust haben, das neue Jahr mit weiteren ungewöhnlichen Gedanken über unsere Handlungsoptionen in Zeiten des Klimawandels zu beginnen, habe ich noch eine Leseempfehlung für Sie. Edward O. Wilson, der große amerikanische Evolutionsbiologe, hat sein neuestes Buch so betitelt: Half Earth, Our Planet's Fight for Life. Auf Deutsch ist es bei C.H. Beck erschienen unter dem Titel Die Hälfte der Erde. Ein Planet kämpft um sein Leben. Der Vorschlag von Wilson ist eigentlich ganz einfach. Wir sollten die Hälfte der Erdoberfläche der Natur überlassen. Darüber sollten wir reden. Das war HR Info Wissenswert. Den Podcast dazu finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.